Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Calcio Berlin Hall of Fame, dem Format, in dem wir jede Folge einem Spieler widmen und drei wichtige Fragen beantworten. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und wo rangiert er auf der ewigen Rangliste des Fußballs? Oder kurz gefragt, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame? Die Bayern-DNA, im Volksmund auch das Siegergen genannt, konnte bis heute leider nicht extrahiert und nachgewiesen werden. Dass sie existiert, ist aber offensichtlich, oder? Über 30 Meisterschaften hat die Bestia Negra in speckigen Lederhosen eingefahren. Und könnte man einem Fußballclub einen Vaterschaftstest unterziehen, so wäre das Ergebnis hier eindeutig. Herzlichen Glückwunsch an den Metzgersohn aus Baden-Württemberg. Sie sind zu 100% der Vater. Er ist nicht sympathisch, liebenswürdig oder demütig. Er ist kompromisslos erfolgreich, zerfressen ehrgeizig, militärisch diszipliniert, gleichzeitig aufbrausend und berechnend mit einem gefährlichen wirtschaftlichen Gespür und klarer Haltung. Es geht immer mehr, es geht immer besser, es geht immer schneller. Wer wüsste das besser als der einst schnellste Stürmer Europas, der mit 22 Jahren bereits alle großen Titel gewonnen hatte. Er hatte den Fußball durchgespielt, also fügte er ein Level hinzu und spielte es ebenfalls durch. Ein Mann der 1000 Geschichten und 100 Skandale. Er polarisiert, weil es ihm gefällt, er führt, weil er nie folgen wollte und er blieb im Guten wie im Schlechten er selbst. Uli Hoeneß. Und bei mir sitzen die beiden Uli Hoeneße von Calcio Berlin, Niklas Levinson.
Gute.
Und Christoph Kröger.
Moin.
Da sind wir mal wieder mit einer neuen Folge der Calcio Berlin Hall of Fame und wir gehen richtig weit zurück.
Wir gehen sehr weit zurück. Wir gehen zurück, also bis in die 70er Jahre, wo er auf jeden Fall seine Hochzeit als Spieler hatte. Und wir hatten ja bisher, würde ich sagen, wenn ich auf diese Wand schaue, die da in deinem Rücken ist, erst einen Mann, wo so ein bisschen sich anbahnt, dass das, was danach kommt, das überschatten könnte, was davor war.
Ja.
Das ist Xabi Alonso, ja. Der als Trainer jetzt auch schon angefangen hat, Erfolge zu feiern, bei Real jetzt eher weniger. Aber Uli Hoeneß ist bisher derjenige, wo am ehesten die Karriere danach, die Karriere davor, also die Spielerkarriere total überlagert. Und ich glaube auch zwangsweise dazu führt, dass man sie so ein bisschen durch die Hintertür schon abgewertet hat, bevor man darüber spricht.
Es ist brutal schwer, Uli Hoeneß als Spieler zu bewerten, weil für uns alle ist er der mächtigste, der erfolgreichste, der einflussreichste Mann im deutschen Fußball und das nicht als Spieler.
Aber das wollen wir ja gar nicht beurteilen, sondern wie Niklas schon gesagt hat, wirklich auf diese Spielerkarriere zurückschauen und ich finde es auch ganz treffend, was du gesagt hast. Die vergisst man teilweise ein bisschen oder erinnert sich nicht so richtig dran. Du hast es gesagt in der Einleitung, der hat im jungen Alter eigentlich schon alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Wie viel er individuell dazu beigetragen hat und wie ja diese individuelle Karriere dann auch in dieser Hall of Fame abschneidet, das klären wir in dieser Folge. Aber trotzdem ist es halt super spannend, weil wir halt so weit zurückgehen wie noch nie. Was eben auch bedeutet, dass wir so wenig selber gesehen haben, natürlich nicht während es passiert ist, logischerweise, aber auch im Nachhinein. Du kannst einfach auch sehr wenig Material im Nachhinein finden, um dir ein Urteil zu bilden.
Wann beginnt der Mann oder der heranwachsende Mann Spermien zu produzieren?
Ist das jetzt eine private Frage
einfach? Ja, oder? Ja, also,
weil ich gerade überlegt habe, ob zum Zeitpunkt, als Uli Hoeneß 74 Weltmeister wurde, ob ich da überhaupt schon theoretisch hätte angelegt sein können.
Ja,
und ich glaube nicht mal, das wäre möglich gewesen.
Bei dem Alter meines Vaters 100%?
Du warst schon da.
Ich war schon, theoretisch war ich
hast,
da.
Du hast von 74 bis wann? Wann bist du geboren?
Welches 90.
Jahr? Hast du gewartet? 16 Jahre hast du gewartet?
16 Jahre habe ich gechillt.
So läuft das bekanntlich biologisch.
Nur die Mutter war noch nicht da.
So, wir gehen aber bei Uli Hoeneß, wollen wir drauf gucken. Und der Mann ist am 5.1.1952 geboren und das in Ulm. Seine Eltern Erwin und Paula Hoeneß sind, oder vor allem der Vater natürlich, ist Metzgermeister und auch seine Mutter arbeitet von früh bis spät in der Metzgerei. Und das sage ich so, weil Uli Hoeneß mehrfach betont, wie sehr ihn das geprägt hat, wie sehr sich seine Eltern aufgeopfert haben für ihn und seinen Bruder Dieter natürlich auch. Ja, auch ein bekannter Name im deutschen Fußball. Und man merkt diese Disziplin, die man einfach in so einem Betrieb mitbekommt bei Uli Hoeneß, seit seiner Karriere.
Also Ich glaube, weil auch das unvermeidlich ist, dass du das als Kind mitlebst, wenn deine Eltern ein solches Leben führen und einen solchen Laden haben, der auch dann, wie in dem Fall, eigentlich quasi direkt verbunden ist mit dem Ort, an dem man auch wohnt. Das ist untrennbar, das geht miteinander einher. Und es war damals eben auch völlig normal, dass ab einem recht frühen Alter schon die eigenen Kinder in irgendeiner Art und Weise ja auch mit eingebunden wurden und da irgendwie auch eine Rolle gespielt haben. Und bei Hoeneß war es ja zum Beispiel so, dass dann, als er ja, Kind war, Jugendfußballer war, dass er ja sich hat von seinem Vater wecken lassen, der um 3 Uhr aufgestanden ist, um dann noch vor der Schule trainieren zu können. Also eigentlich quasi mitten in der Nacht für die meisten Leute. Und ich glaube damit, also diese, so eine Familie fühlt für so ein Unternehmen ja eine Verantwortung, die, glaube ich, du mitnimmst für ja. alles, was du danach machst. Das hast du ja auch dann nach der Karriere als Fußballer gemerkt, aber auch als Spieler hat er ja sich selber irgendwo geopfert, hat Dinge getan, die für seinen Körper im Nachhinein nicht gut gewesen sind. Da gibt es ja dieses Zitat, wenn da mal 10 Mark gefehlt haben, dann hat man den ganzen Laden auseinandergenommen, wo die 10 Mark liegen könnten. Das ist unvorstellbar. Also einfach dieses maximale Verantwortungsgefühl für das, was du da gerade machst.
Also dem wurde in dieser Kindheit schon ein so eine preußische Mentalität auch schon vorgelebt, die sich dann halt seit seines Lebens auch in seinem Schaffen halt wiedergespiegelt hat. Nicht nur als Fußballer, sondern wie du auch schon gesagt hast, später dann als Manager, aber als Fußballer diese Disziplin, dieses Pflichtbewusstsein, aber gleichzeitig eben auch diese Sparsamkeit. Und das ist natürlich der Fall. Es gibt auch die Geschichte, dass die Eltern halt, wenn vor Weihnachten nicht alle Gänse verkauft wurden, die man eingekauft hat, ja, dann war das Weihnachtsfest nicht ganz so geil, weil da wurde eben schon auf jeden Groschen geachtet. Und auch das hat sich natürlich Zeit seines Lebens auch irgendwie wiedergespiegelt, diese Sparsamkeit, dieser Umgang mit Geld.
Jetzt ist es natürlich so, wenn man das alles hört, dann kommt man da schnell zu einem Rückschluss, dass das ein klassischer Fall von Hard Work Beats Talent in dem Fall ist. Und natürlich ist Uli Hoeneß ein absolut getriebener Arbeiter, aber er ist trotzdem sehr talentiert und schon im Jugendfußball sagt man in der Region, in Ulm über ihn und auch in der Schule, das ist relativ einfach. Die Mannschaft, wo Uli Hoeneß spielt, gewinnt das Spiel.
Ja, da gibt es auch ein paar Anekdoten, da werden wir später noch drauf schauen, vor dem zweiten Teil hier in diesem Podcast. Aber der war talentiert und der war auch von Anfang an talentierter als Dieter Hoeneß. Also Dieter Hoeneß hat dann auch beim VfB Ulm im Tor gespielt und Uli Hoeneß war der die Spiele vorne entschieden hat.
Also Uli Hoeneß ist ja auch zum Beispiel dann mit 15 Jahren Kapitän der DFB-Schülerauswahl geworden. Und das spricht auch, oder es meint auch das mit, was du eben angesprochen hast, der konnte nur führen. Ja. Also für Uli Hoeneß gab es im Prinzip nur ein Vorangehen, Einsortieren, Unterordnen. Das war nicht Teil seiner Art und Weise, seiner DNA. Was da ganz spannend war, er hat in dieser Schülerauswahl Paul Breitner kennengelernt, der vom Typus her ganz anders ist. Ja. Paul Breitner, ein ganz anderer Mensch, so, also der irgendwie
ein Verkopfter, einer, der gerne sich kritisch äußert und
ja, so. Der irgendwie Che Guevara gelesen genau. hat und irgendwie so eine Mähne hatte und so ein bisschen rebellisch war, freigeistige, aber trotzdem halt mit Uli Hoeneß ganze Leben lang eine sehr enge Freundschaft verbunden hat und die haben da schon sich kennengelernt und ja auch später dann auch noch gemeinsam gespielt.
Und zusammen gelebt, sogar in München. Die haben die erste gemeinsame Wohnung gehabt. Sein Jugendabteilungsleiter oder Jugendleiter sagt über ihn, mit seinem Ehrgeiz hätte er in jeder anderen Sportart auch etwas erreichen können. Er hat immer Ehrgeiz gezeigt, gerade weil er ja auch ein wenig pummelig war. Also da die eine oder andere Mettwurst eventuell bei Uli Hoeneß gewesen. Und ja, dann fängt er eben an, Fußball zu spielen. Und auch in diesem ganzen Prozess des Jugendfußballs macht er eben schon Dinge, die sonst keiner macht. Es fängt dann damit an, dass er Berichte schreibt über seine Auswahlmannschaften und alles Mögliche auch tut, schon mit einem monetären Hintergrund.
Genau, weil also das ist erstmal, glaube ich, nicht so besonders. Ich weiß zum Beispiel, dass ich für meine Jugendmannschaft heute damals...
Aber wir reden ja von 1960,
ja, ich hatte, oder? Also für unsere kleine Vereins-Homepage dann die Spielberichte von unseren C- ja. oder D-Jugendspielen geschrieben. Aber die Idee, auf die ich niemals kam, war das zu monetarisieren. Und das hat Uli Hoeneß halt gemacht. Er ist damals auf einen Journalisten zugegangen von einer schwäbischen Monatszeitung und hat die Berichte dort abgeliefert und letztendlich ausgehandelt, dass er ein Zeilenhonorar von 9 Pfennig pro Zeile kriegt und hat so halt schon sehr früh angefangen, Geld für sich zu verdienen.
Und übrigens, das ist passiert alles im Alter 15, so um den Dreh. Und da legt er eh den Grundstein für alles in seinem Leben. Er lernt seine spätere Frau kennen. Mhm. Er geht den Weg in Richtung Profifußball. Und er fängt schon an, das Geld auf allen Wegen einzusammeln, wo es irgendwo geht. Denn auch das ist absolute pure Uli Hoeneß DNA. Ja,
wenn du so aufwächst, wo es wirklich eben um jeden Taler geht, um jede Mark geht, dann kriegst du das eben auch so mit. Und er hat ja auch an der Kasse gestanden, dann vor allem am Wochenende in dieser Metzgerei. Und ja, also wenn du das so vorgelebt bekommst, aber ich finde es halt eben ganz spannend, dass er, du sagst es, die Frau dann schon kennengelernt hat, mit der er einfach bis heute zusammen ist, mit 15, die auch ein paar lustige Stories zu erzählen hat, wie, ja, eigentlich war ich an seinem Kumpel interessiert, an dem Klassenkameraden, aber dann war der im Urlaub und dann hat Uli ernst gemacht. Gleichzeitig.
Hat sie es wirklich so gesagt? Hat er ernst gemacht, ja?
Hat er ernst gemacht?
Susanne hat eine Attacke gegangen. Susanne hatte eine Ausstiegsklausel, die hat er gezogen.
Und trotzdem hat er in einem Interview, ich glaube, da war er dann, müsste so 17 gewesen sein, da galt er schon als sehr, sehr großes Talent. In Süddeutschland vor allem hatte wohl auch schon Angebote bzw. Interesse aus der Bundesliga. Da wurde er dann interviewt und da hat er dann halt ganz trocken gesagt, ja, nee, da muss ich das Mädchen, Zitat, hinten anstellen. Ich habe nur am Samstag Zeit, um mit ihr auszugehen. Und dann hat der Reporter sehr gewieft nachgefragt, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Fußball oder der Liebe. Ja gut, dann würde ich halt mich für den Fußball entscheiden. Und das war die gleiche Frau und mit der ist aber bis heute zusammen. Also es gibt, glaube ich auch, das ist eine reine Mutmaßung von mir, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen der Person nach außen, dem Uli Hoeneß, der nach außen sich präsentiert und vermarktet, und dem Privatmensch Uli Hoeneß, der ja auch wirklich Zeit seines Lebens das auch sehr abgeschottet hat gegenüber der Öffentlichkeit.
Und er musste sich ja zum Glück nie zwischen Susanne und dem Fußball entscheiden, er hat beides unter einen Hut bringen können.
Ja.
Und also wir haben ja heute ganz oft diese Fälle von Spielern, die jung zu Geld kommen und dann das erstbeste blöde Accessoire kaufen. Also ja. Serge Gnabry hat das mal erzählt, dass er irgendwie von seinem ersten Gehalt
shoppen gegangen ist und sich ganz schlecht gefühlt hat, ne?
Ja, und dann, dass seine Eltern sich mit ihm hingesetzt haben, gesagt haben, das hier bleibt vielleicht nicht für immer. Und er war noch bei Arsenal, glaube ich, hat sich dann verletzt, wurde zu West Brom ausgeliehen und hat aber genau das erzählt. Du kriegst dieses Geld auf einmal, du verdienst mehr, als deine Eltern jemals verdient haben in ihrem Leben wahrscheinlich oder zusammen, und dann machst du was damit. Und so war Uli Hoeneß halt schon selber nicht, ne? Der hat damals gefragt worden, ja, ob er sich einen Sportwagen holen würde von seinem ersten Profivertrag, und sagt darauf einfach die Worte, ich verzinse mich nicht.
Das ist mein Lieblingszitat.
Wahrscheinlich noch Teenager, fast Teenager.
Das ist mein Lieblingszitat von ihm. Das ist so weitblickend.
Ja. Ich bin bei der ganzen Recherche, bin ich rausgekommen an einem Punkt, wo ich gedacht habe, Uli Hoeneß wäre reich geworden, egal ob er Fußball gespielt hätte oder nicht. Der hat ja auch dann die Schulfeste organisiert und seine Schülerverwaltung galt dann als die bestverdienendste in Baden-Württemberg, weil er Sponsoren für Schulfeste eingetütet hat.
Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, Uli Hoeneß wäre einflussreich und mächtig geworden, egal ob im Fußball oder woanders. Ich glaube, hat er sogar Paul Breitner
hat es gesagt vorher, bevor er Manager mit 27 beim FC Bayern wurde, hat der noch gesagt, nee, der wird irgendwo anders sehr erfolgreich irgendwo im Management arbeiten, aber ja bestimmt nicht bei einem Fußballverein.
Genau, hat dann nicht gewusst, wie groß man einen Fußballverein machen kann.
Ja.
Aber ja, ich glaube wirklich,
da muss man sagen, das wusste keiner, bevor Uli Hoeneß es in Deutschland gemacht hat.
Uli Hoeneß hätte, glaube ich, alles machen können. Der hätte in die Politik gehen können, der hätte in die Wirtschaft gehen können, im Fußball bleiben können, was er ja auch gemacht hat. Ich glaube, es wäre unvermeidbar gewesen, dass dieser Mann zu Einfluss und zu Macht kommt.
Also man muss vielleicht dazu sagen, ich habe es gerade so gesagt, hier die Liebe zum Fußball steht über allem. Man muss schon sagen, wenn man so auf das Gesamtlebenswerk Uli Hoeneß schaut, es gibt Zeiten, in der diese Liebe zum Fußball von der Liebe zum Geld überholt wurde.
Jetzt wird's mehrfach. Langsam Zeit, dass wir zum Thema Fußball kommen, aber ein Zitat wollen wir noch mitnehmen, und das aus dem Pressetext von Aufstieg und Fall des Uli H., eine deutsche Wurstiade, ein Theaterstück in Ulm, geschrieben basierend auf dem Buch eines ehemaligen Schulkameraden, und da gab es über Uli Hoeneß folgendes Zitat: Darf es ein bisschen mehr sein, aber immer, und zwar von allem. Aber jetzt soll es um den Fußballer Uli Hoeneß gehen. Und der wird vorgestellt von Christoph Kröger.
Von welchem Spiel oder welcher Saison erzählt man bei einem Spieler, der vergleichsweise wenige wirklich herausragende Momente in seiner Karriere erlebt hat? Ich erzähle euch von dem Moment, der den Spieler, aber vor allem den Menschen Uli Hoeneß am besten einfängt. Und dafür gehen wir dahin zurück, wo alles anfing. Nach Ulm. Irgendwann Anfang, Mitte der 60er Jahre. Uli ist schätzungsweise 11 Jahre alt und spielt in der D-Jugend vom ortsansässigen VfB. Es steht das Meisterschaftsendspiel an, doch Paula Hoeneß, seine Mutter, interessiert das herzlich wenig. Zeitgleich findet nämlich auch ein katholisches Zeltlager in Memmingen statt, das die von der Familie besuchte Kirche veranstaltete. Das sei wichtiger als Fußball. Aber für Uli Hoeneß gab es damals schon nichts, das wichtiger war als der Fußball. Am Morgen des Endspiels schwang er sich auf sein rotes Fahrrad und fuhr von Memmingen die Iller entlang nach Ulm. Knapp 60 Kilometer. Fahrzeit laut Google Maps ohne Pause 2 Stunden und 47 Minuten. Als Uli beim Spiel ankommt, ist bereits eine Halbzeit gespielt und seine Mannschaft liegt 0-4 hinten. Am Ende gewinnt Ulm mit 6:4. Uli Hoeneß schießt 4 Tore. Die Teamkollegen sagen später das, was so viele seiner Weggefährten noch sagen sollten, wenn man de Uli nicht gehabt hätte.
Hat er wirklich das im Interview gesagt.
Das hat mich jetzt ein bisschen erwischt, das Zitat.
Der hat so schön in diesem Interview gesagt, wenn man de Uli nicht gehabt hätte.
War's das?
Ja. Okay, ich hab Punkt. Man muss aber nachfragen. Man muss aber fragen dürfen. Ah, Uli. Okay, der Fußballer Uli, wie fangen wir ihn an? Wir reden über Mentoren, wir reden über Förderer, über Einflüsse. Was merkt ihr bei Uli Hoeneß an? Welche Personen gibt es, über die man reden muss?
Also man muss natürlich mit Udo Lattek anfangen, weil da fängt es auch letztendlich an, weil ich habe ja gerade schon gesagt, es gab großes Interesse von mehreren Bundesligisten. Und Udo Lattek ist derjenige, der ihn und Paul Breitner, weil er sie durch diese DFB-Mannschaft schon kennt, zum FC Bayern holt. Und das hätte auch ganz anders ausgehen können. Wie so oft war 1860 ganz knapp dran, einen der größten deutschen Fußballer aller Zeiten zu verpflichten.
Stell dir mal vor, die hätten die beiden bekommen, ne? Ja. Das wäre eine ganz andere Geschichte gewesen.
War das für beide Clubs?
Ja, das war Gerd Müller. Müsste das gewesen sein, oder? Hat Beckenbauer
nicht Gerd Müller
bekommen?
Auch?
Alle zu 60, meine Güte.
Also,
60.
Auf jeden Fall war 1860 mehrfach knapp dran, weil es ja auch damals der erfolgreichere Münchner Club war und die Bayern noch nicht so etabliert waren an der Spitze. Und Udo Lattek holt sie halt beide zu München und ist dann halt jahrelang wirklich auch der Erfolgstrainer und der auf diese beiden Jungs setzt und das sind quasi seine Lieblingsschüler und das prägt natürlich Uli Hoeneß sehr.
Ja, und also Lattek und Hoeneß ist ja eine Verbindung gewesen, die dann auch über das gesamte Leben angehalten hat. Die hatten ja den, muss man sagen, legendären Doppelpassstreit 2002, haben sich aber später wieder ausgesöhnt und als 2015 Udo Lattek verstorben ist, damals saß Uli Hoeneß noch in Haft und hat dann Sonderurlaub beantragt, um eben der Beerdigung beiwohnen zu können, also einer seiner frühesten Förderer und, glaube ich, wichtigsten Persönlichkeiten, die ihn damals begleitet haben. Und ich finde auch, wenn man jetzt so Lattek nimmt und Hoeneß nimmt, finde ich auch, dass das in der Art und Weise einfach, also es fühlt sich sofort nach einem Match an. Wir haben ja alle, oder wir drei haben ja diese beiden Männer nur im Leben nach dem aktiven Fußball erlebt oder nach der Karriere, aber ich finde trotzdem, dass es sehr, sehr matcht. Ich finde, was wir auch noch machen müssen, ist ein bisschen den Spieler Uli Hoeneß vielleicht nochmal mehr beschreiben als sonst, weil
ihn keiner gesehen hat.
Und also er war ein, ja, ich würde sagen, Flügelspieler / Flügelstürmer, zweite Spitze, das ist so der Kosmos, in dem sich Uli Hoeneß bewegt hat. Er wurde mal beschrieben von Detmar Kramer, der später auf Lattek folgen sollte, bei den Bayern, Zitat, ein ungemein kräftiger Bursche mit wehenden blonden Haaren, schnell, stark. Wenn er den Ball hatte, war es kaum möglich, ihn wieder abzunehmen. Das war Uli Hoeneß. Wir nannten ihn Jung Siegfried. Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen, das waren seine Merkmale als Spieler. Unter anderem soll Uli Hoeneß 100 Meter in starken 10,9 Sekunden gelaufen sein und galt mal als der schnellste noch lebende Stürmer Europas, also jemand, der für die damaligen Verhältnisse vor allem auch eine enorme Geschwindigkeit hatte.
Also nicht nur damals, ich habe extra interessehalber mal geguckt, 10,9 Sekunden, weil ich dachte, das ist schon unter 11 Sekunden, ist schon schnell. Und wenn du dir heutzutage die besten deutschen Zehnkämpfer anguckst, also nicht reine Sprinter, die sind ein Stückchen schneller.
Grüße, Leo Neugebauer.
Neugebauer zum Beispiel ist jetzt bei den letzten deutschen Meisterschaften 10,7 gelaufen.
Mhm. Und das ist
einfach ein mit einer ganz anderen Ausbildung. Ja, und nicht in den 60ern oder irgendwann oder 70ern.
Ich meine mich zu erinnern, dass David Odonko als der schnellste deutsche Spieler aller Zeiten galt mit auch 10,8 oder sowas. Und in der Zeit, muss man sich mal überlegen, da gab es kein funktionelles Training, da gab es ganz andere Vorbereitungen auf Spiele. Das ist pure natural power, die zu dem Zeitpunkt nur von Boniek, glaube ich, noch ansatzweise in der Geschwindigkeit gematcht werden konnte. Und das ist doch das, was ich mir beim Highlights-Gucken angeschaut habe, ist halt wirklich ein Kraftpaket, ein Dynamo, ein nicht zu stoppendes, ja nicht sonderlich großes Element auf diesem Rasen.
Also oftmals sieht das ja aus, oder mit heutigen Augen betrachtet, sehr langsam aus, was da auf den Plätzen passiert, so rund um diese Zeit. Aber ich finde, die Momente, in denen Uli Hoeneß so mit viel Wiese vor sich den Ball getrieben hat, da hast du schon gesehen, dass da auch Tempo, dass da Dynamik drin steckt, dass es eben nicht Standfußball gewesen ist. Also es gab schon Momente auch, wo du erkannt hast, das ist objektiv schnell. Das ist auch heute noch betrachtet jemand, der einfach sehr schnell war und den Ball auch wirklich mit Wucht vor sich hertreiben konnte.
Nicht umsonst tragen er und Gerd Müller auf dem Peak ihrer Zusammenarbeit den Spitznamen Blitz und Donner. Also, ja, ne, das passt ist
perfekt.
Muss man auch sagen, muss ich, dachte ganz kurz erst, ich hab's gelesen, dachte erst, oh, ein bisschen wack. Und dann habe ich 2 Minuten drüber nachgedacht und gesagt, nee, eigentlich ist es übergeil. Das ist eigentlich ein übergeiler Spitzname.
Es gibt in der NFL häufig, wenn so Running Back Duos, weißt du, es gibt ja meistens einen, der so Short Yardage ein bisschen kräftiger und einer, der super schnell ist, redet man auch immer von
Thunder and Lightning,
genau. Ja. Und ich finde das ein super Spitznamen. Gerade, ich finde das viel charmanter, Gerd Müller Donner zu nennen als Bomber. Ich meine, das ist natürlich dann auch irgendwie eine gewisse Tradition geworden, aber Blitz und Donner zu den beiden. Wenn man sie auch sieht, Uli Hoeneß mit den hellen Haaren, Gerd Müller mit den dunklen, das ist schon super.
Achso, ich dachte, du wolltest auch noch in die Richtung einmal reinstoßen.
Aber ich wollte eigentlich
also ich hätte gesagt, wenn es jetzt, also um das mal irgendwie aus der deutschen Sprache zu lösen, weil das oft dann dafür sorgt, dass man es nicht so cool findet, wenn in der Premier League irgendein Duo gewesen wäre, was Thunder and Lightning hieß, wären es alle so total geil, aber dann hat Krüger es halt schon aufgegriffen mit dem NFL-Kontext.
Aber ganz kurz, weil du mir gerade diesen Spieler so beschrieben hast, mit der Geschwindigkeit und diesem Balltragen und so. Gibt es einen modernen Spieler, an den er euch erinnert hat?
Oh, weil ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde es super schwer für mich im Kopf die Übertragung zu machen von 70er-Jahre-Fußball und zu sagen, okay, das ist für mich ein Vergleichswert.
Dann sage ich dir ein Profil, wie ich das wahrgenommen habe, jetzt im Ansehen der Bilder, die man zumindest sehen konnte. Sehr schnell, Ballträger, weil diese Bayern-Mannschaft der Anfang der 70er-Jahre, über die wir gleich auch noch sprechen werden, die war ja eine Mannschaft, die auch vor allem über dieses Umschaltspiel, über das Kontern halt gekommen ist, weil sie eben natürlich dann auch mit Uli Hoeneß ein Spieler hatte, der sehr viel Wiese in sehr kurzer Zeit zurücklegen konnte mit Ball am Fuß. Aber nicht jetzt so ein quirliger Dribbler, gleichzeitig jemand mit einem guten Abschluss, torgefährlich, aber auch jemand mit einem Auge für den Nebenmann. Ich finde, das schon ein Profil, was man auf die heutige Zeit anwenden kann, aber mir ist kein so richtig guter Vergleich
eingefallen. Man muss natürlich sagen, dass das nicht, das hast du ja angerissen, die Übertragbarkeit ist fast unmöglich. Aber wenn ich an so jemanden denke, mit unfassbarer Geschwindigkeit aus der Breite kommt, der aber auch nach innen ziehen kann, der Torgefahr hat, ich muss an Bradley Barcola denken.
Mhm.
Weil der hat auch so dieses raumgreifende Ballschleppen, ist auch jemand, der auch hinter die Kette starten kann. Also, wie gesagt, das ist super schwer, das auf heute
natürlich
zu übertragen.
Ich habe beim Profil von Krüge jetzt sogar einmal kurz an Rafael Leao gedacht, sage ich ganz offen.
Finde ich gar nicht schlecht. Ich finde, also
die technische Finesse oder so diese, also
die kann man halt nicht vergleichen, weil die
wie der Ball da gestreichelt wird, ist ein anderes Level, aber ja.
Vor allem auf was für Ackern die da auch gespielt haben. Das muss man auch mal sagen, da rollt der Ball nicht so wie heutzutage auf so einem handgeschnittenen Rasen. Ich musste an Chiesa denken, also Prime Chiesa.
Das finde ich auch gut. Wäre ich nicht drauf gekommen, aber finde ich gut.
Weil so der Speed und dieses Balltragen, aber jetzt nicht der Mega-Dribbler auf engem Raum, sondern eher mit Tempo auch an den Spielern vorbeigehen, da Chiesa finde ich einen guten Vergleich.
Wir haben Lattek und Kramer erwähnt als Förderer und ein weiterer ganz wichtiger Mann ist natürlich der Bundestrainer Helmut Schön. Der holt ihn das erste Mal, er macht all seine Länderspiele unter Helmut Schön, was auch daran liegt, dass er sehr, sehr lange Trainer dort ist und wird 72 Europameister, 74 Weltmeister und ich glaube, die Bayern gewinnen, sind es 73, 74, 75, den Europapokal, der Pokalsieger, sprich Uli Hoeneß kommt da rein und hat den maximalen Erfolg und das ist nochmal besonders, das zu betonen, denn als er da hingeht, im Sommer 70, ist Bayern 2-mal deutscher Meister gewesen.
Ja.
Heute sind sie 34-mal deutscher Meister. Das bedeutet, seit Uli Hoeneß angekommen ist, haben die 32-mal diese gottverdammte Schale hochgehoben.
Das ist eine ganze Menge. Jetzt die Frage, wollen wir eher in den, weil eine Frage, die ja damit auch zusammenhängt, ist, was für ein Trikot hat man vor Augen beim Spieler Uli Hoeneß? Wollen wir jetzt eher mal in die Bayern-Karriere reingehen und danach in den DFB oder wäre mein Vorschlag, einfach
mal
auf
die
Bayern-Zeit schauen. Da ist er ja hingewechselt von Ulm aus zu den Bayern und das Besondere war, der ist da im Sommer 1970 hin und hat das unterschrieben, was man damals einen sogenannten Amateurvertrag nannte. Und das ist aber nicht ganz dasselbe gewesen, was heute Amateurverträge sind. Denn das war, glaube ich, vor allem ein Weg für die Vereine, ein bisschen zu sparen, / am Start vorbeizusparen.
Das klingt aber nach Amateurfußball heutzutage, oder?
Das klingt nach Amateurfußball, denn
am Start vorbeisparen klingt auch nach Uli Hoeneß.
Naja. Weil, also er geht dorthin 1970 und unterschreibt seinen Profivertrag aber erst 1972 in Anschluss an Olympia und hat trotzdem in der Zwischenzeit gutes Geld verdient, denn damals wurden ganz viele von den sogenannten Freundschaftsspielen gespielt und da gab es die Gagen gerne mal bar direkt auf die Hand, wo dann keiner mehr sonst drüber geredet hat. Also es war schon eine andere Zeit im Fußball auch, was das angeht.
Und da ging es wohl nicht um 50 Mark, sondern um richtig viel Kohle, die bei diesen Freundschaftsspielen da dann verteilt worden sind. Auch Franz Beckenbauer hat das später mal erzählt und irgendeine andere Quelle der Zeit berichtet von bis zu 100 Spielen, die die Bayern in dieser Phase pro Jahr gemacht haben wollen.
Hat Uli Hoeneß dann später auch gesagt. Also was wir da gespielt haben.
Ich würde es ein bisschen Vorsicht genießen. 100 kommt mir sehr, 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 sehr viel vor.
Wir machen so ein bisschen die Old Man Talks About the Past Text drauf. Also
genau,
die,
machen wir mal so 10%,
20%. Jetzt ziehen wir ein bisschen was ab, aber trotzdem, es waren so oder so extrem viele Spiele, die die da gemacht haben. Ja. Und also wahrscheinlich auch ein Faktor dann, der irgendwann sich ausgewirkt hat aufs Körperliche, ja, und auf das, was dann noch später folgen sollte an Verletzungen etc. Aber genau, darüber wurde eben Geld verdient und später kam dann eben der Profivertrag ab 1972 mit dazu bei den Bayern.
Ja, und den hat er sich auch komplett verdient, weil er hatte am Anfang tatsächlich auch ein bisschen Probleme bei den Bayern, also sowohl intern, weil er mit einer großen Schnauze, er und Paul Breitner, kann man sich auch gut vorstellen, wie die beiden da reingerasselt kommen, wurden dann aber auch zurechtgestutzt von Beckenbauer und Co. Und er musste ein bisschen sich körperlich an die Bundesliga gewöhnen, das hat ein bisschen gedauert, aber dann ist er reingeschallert halt, wie nichts gut ist. Der hatte einen Stretch, diese Jahre, diese drei Meisterschaftsjahre hintereinander, also 71 bis dann inklusive 74, wo er auch absurde Zahlen, generell die Bayern-Offensive war unstoppable. Ich glaube, bis heute, ist es bis heute der Torrekord mit 100?
101 müsste es ja der Torrekord. Ich kann leider nicht jetzt nicht sagen, ob es das diese Saison
war. Doch, das war da, wo Gerd Müller den damaligen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat. Ja. Das war die 100, über 100 Tore-Saison. Aber auch in den anderen Jahren hatten sie über 90 Tore. Und das in der damaligen Zeit, wo die Konkurrenz irgendwie so bei 70 Toren rumgebaumelt ist. Und in der Zeit hatte er erste Saison 13 Tore, 18 Vorlagen, 17 Tore, 5 Vorlagen und dann 73, 74, 18 Tore, 10 Vorlagen nochmal. Das sind absurde Zahlen.
Also korrigiert mich, aber hat der 13 Tore, 18 Vorlagen als Amateur aufgelegt in der Bundesliga? Vor seinem Profivertrag?
Genau, im Prinzip.
Im Prinzip schon.
Das meint nur mit, der hat den sich redlich verdient.
Er hat den sich redlich verdient,
diesen Profivertrag.
Wenn du das mal in die Perspektive so einordnest, weil wir sagen ja immer wieder, früher, und mit früher meinen wir, glaube ich, alles vor 2000, wurden insgesamt einfach weniger Tore geschossen im Fußball. Und gerade zu der Zeit, das war so eine Anomalie, der wäre letztes Jahr in der Bundesliga mit 28 Scorern drittbester Scorer gewesen.
Ja, also das sind Zahlen von jemandem, der heute für 80, 90, 100 Millionen Euro wechseln würde. Das sind ja unfassbare Zahlen, gerade in dieser ersten Spielzeit, die er da aufgelegt hat. Und vor allem diese Synergie zwischen ihm und Gerd Müller ist dann auch einfach brutal gut gewesen. Sie haben 71, 72 und 72, 73 jeweils gemeinsam mit insgesamt 53 Toren einen neuen Rekord aufgestellt, was Sturmduos angeht. Und der ist dann auch erst 2009, also musste sehr, sehr viel Zeit vergehen, ist er dann von Dzeko und Grafit mit insgesamt einem Tor übertroffen worden. Ja. Also einfach auch eine Marke geliefert, die historisch betrachtet auch extrem schwer zu überbieten war.
In der Saison 71-72 schlagen die Bayern auch Dortmund 11-1. Bis heute der höchste Bayern-Sieg. Hoeneß, 2 Tore, 2 Vorlagen. Also da kann man schon sagen, die Zeit, in der er aktiv gekickt hat, die hat er wirklich absolut maximiert. Und es ist die Saison 73-74, als sie erstmals in der Vereinsgeschichte dann und als erster deutscher Verein überhaupt den Europapokal der Landesmeister gewinnen. Und das machen sie dann back to back to back. Und das auch noch in eine Phase rein, wo es in der Liga dann gar nicht mehr so gut läuft.
Und gleichzeitig kann man, glaube ich, sagen, dass dann in der Saison 73, 74 und dann mündend in diese WM, das ist der Peak von Uli Hoeneß' Spielerkarriere. Ja. Da ist er an seinem Hochpunkt. Er ist unheimlich wichtig bei diesem Europapokal der Landesmeister, trifft in der ersten Runde beim Stand von 0-3 gegen den schwedischen Vertreter, den ich jetzt nicht aussprechen kann, zum 1-3.
Also wenn es jemand könnte, dann du.
Ja,
aber den habe ich noch nie gehört. Wann
ich
war
habe
das?
Hoffnung.
Atvi Watterberg.
Atvi wat?
Atvi Watterbergs FF
so, bitte.
Zum 1-3, wodurch das Hinspiel, das 3-1 ausging, dann immerhin noch egalisiert worden ist. Dann geht es im Elfmeterschießen weiter. Hoeneß schießt den vierten Elfmeter, muss treffen und trifft auch. Und später trifft er dann auch im Finale gegen Atletico. Da ist es ja so, dass die erste Partie 1-1 ausgeht in der Verlängerung. Und damals hat man nicht gesagt, okay, dann müssen wir Elfmeter schießen, sondern okay, wir treffen uns nochmal.
So wie FA Cup.
Ja. Und das zweite Spiel hat man dann eben 4-0 gewonnen, wo sowohl Müller als auch Hoeneß beide doppelt treffen.
Ja, das war ein unglaubliches Duo. Ich finde, man muss, auch wenn er jetzt so bei transfermarkt.de zum Beispiel wird der Europapokal der Landesmeister mit der gleichen Trophäe dargestellt. Es ist halt aber schon auch ein anderer Wettbewerb gewesen, wenn man sich anschaut, gegen welche, was für Vereine man da oder auf was für Teams man da aus welchen Ländern auch trifft. Das kann man nicht mit der heutigen Champions League oder der Champions League ab Anfang der 90er vergleichen.
Unter anderem auf den damaligen DDR-Meister Dynamo Dresden, den hat man im Achtelfinale getroffen. Auch da hat Hoeneß im Rückspiel dann 2 Tore erzielt. Also einfach, er war ein wegweisender Spieler, auf dem Weg hin zum größten Pokal, den es damals im Vereinsfußball
genau.
gab.
Genau, das kann man auf jeden Fall unterstreichen. Sie waren einfach damals eine unglaubliche Mannschaft. Also klar, Uli Hoeneß war ein wichtiger Faktor, aber wenn du neben dir einen Gerd Müller hast, den besten Stürmer der damaligen Zeit, du hast mit Franz Beckenbauer den vielleicht besten Spieler der Welt hinter dir, du hast mit Sepp Maier einen herausragenden Torhüter, mit Paul Breitner einen guten Spieler. Also die Mannschaft war einfach loaded.
Nach allen Statistiken, die man ranziehen will, sind die deutsche Nationalmannschaft mit Uli Hoeneß und der FC Bayern mit Uli Hoeneß die jeweils erfolgreichste Zeit dieser Mannschaft.
Ja.
Das ist einfach so. Also klar, bei den Bayern kannst du mal sagen, sie gewinnen dann die Meisterschaften nicht mehr und sowas. Aber
die sind halt teilweise Zehnter geworden.
Aber die haben dreimal in Folge diesen Henkelpott geholt. Und sie werden 72 Europameister und sie werden 74 Weltmeister. Wiederum mit Uli Hoeneß auf der Höhe seines Schaffens. Wobei es beim DFB ja gar nicht immer, wie Paul Breitner einmal sagt, ganz flüssig lief für ihn.
Ja. Ich kann man für diesen Podcast hier jetzt so stehen lassen. Ich glaube, man könnte es diskutieren, ob es wirklich immer die erfolgreichsten waren. Ich glaube, sowohl der FC Bayern als auch der DFB hatten nochmal.
Sie hatten bessere.
Krassere Stretches.
Bessere, aber nicht erfolgreicher, weißt du? Also es ist ja, naja, aber wenn du, erfolgreich wenn du, am Ende ja im Fußball Silverware, oder nicht?
Okay, aber wenn du die Liga mit reinnimmst, wo sie wirklich nichts mehr gerissen haben.
Wann haben sie denn jemals die Champions League in der Dichte?
Ja.
Ich glaube, wenn du sagst, 6 Jahre. 3 Meisterschaften, ja. 3 Champions League, dann ist das schon nah dran.
Wahrscheinlich.
Guter Zeitrahmen auch. Hast du gut gepackt. So. Ja, stimmt.
Ja, wenn du so nimmst, ja, genau, so als diese sechs genau, nimmst du aufeinanderfolgend.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ja, es war halt schon auffällig, wie sie abgestürzt sind. Deswegen wurde ja auch Udo Lattek dann entlassen. Fun Fact, ist zu Borussia Mönchengladbach gegangen und ist da Meister geworden dann. Und in der Liga waren sie dann halt wirklich relativ zahnlos. Und das ist übrigens die erste Zeit, die ich vorhin so angedeutet habe, das ist so die erste Zeit, wo ich sagen würde, dass das Geld wichtiger wurde für Uli Hoeneß als der Fußball, weil es da auch unter anderem die Geschichte gab, dass er lieber zu einer Autogrammstunde gegangen ist als zum Training und dann auch suspendiert wurde, weil du mit Autogrammstunden sehr viel Geld verdienen konntest damals.
Genau, und er war dann zum Beispiel einer von den Cleveren, die nicht erst signiert haben vor Ort, sondern schon unterschriebene Autogrammkarten von sich selbst mitgebracht hat. Also da einfach
mehr.
Das ist eine Kleinigkeit, aber trotzdem so diesen einen extra Schritt voraus gewesen ist.
Und das zieht sich ja tatsächlich die ganze Zeit durch. Also auch einfach, dass er bereit ist, in vielerlei Hinsicht diesen extra Weg zu gehen. Er hilft ja auch schon früh bei der Abrechnung und sitzt am Spielfeldrand, während alle noch Mannschaftsbus schon sind. Life. Ja. Und er hatte einfach ein Interesse daran an Dingen, die der Gewinnmaximierung dienen.
Ich würde es gerne, weil wir bei der Saison 74 bei dem Peak waren und ich finde fast, man muss da auch die WM mit reinpacken, weil er natürlich Teil dieses Peaks ist. Also er wird natürlich 72 auch Europameister, er ist bei Olympia dabei und bei der EM spielt er dann, glaube ich, ab dem Halbfinale. Genau. Im Halbfinale und im Finale steht er auf dem Platz. Bei der WM 74 ist er absoluter Stammspieler, also wirklich elementar in dieser Mannschaft, trifft ja auch mehrfach im Laufe dieses Turniers. Trifft unter anderem per Elfmeter gegen Schweden zum Endstand von 4-2, bereitet Tore vor. Was bei dieser WM 74 so beeindruckend ist oder was, finde ich, sehr prägnant ist, dass er normalerweise niemals in diesem Finale hätte auf dem Rasen stehen dürfen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Nicht wegen Leistung. Der hat am Vorabend zum WM-Finale Fieber bekommen, hat es nicht gemeldet und hat sich heimlich vom Vereinsarzt der Bayern Medikamente verabreichen lassen, um dagegen vorzugehen. Hat selber laut eigener Aussage die ganze Nacht durchgeschwitzt und es war klar für ihn, wenn ich das dem Bundestrainer melde, dann ändert er die Aufstellung. Klar. Also hat er es nicht gemeldet und einfach durchgezogen. Und das ist ja auch so das, was er mehrfach in seiner Karriere gemacht hat, weil er eben so unfassbar gierig nach den Erfolgen war, so einen Ehrgeiz hatte, dass er einfach schlechte oder aus einer rein gesundheitlichen Sicht schlechte Entscheidungen für sich und seinen Körper getroffen
hat. Es passiert doch in dem Turnier schon vorher, als die BRD gegen die DDR verliert. Jürgen Sparwasser natürlich mit dem legendären Tor. Ist er seit der 18. Minute verletzt, aber er spielt durch. Und das führt dann dazu, dass Franz Beckenbauer mal kurz das Kommando an sich reißt beim DFB und sagt, Kalma, mein Junge, du wirst dich jetzt erstmal auskurieren. Und ja, dann spielt er eben dieses Finale. Und wisst ihr, woran ich da denken musste? Ronaldo 98.
Ja.
Ne, weil der war auch, da gab es ja dieses große Mysterium, was ist passiert in der Nacht davor? Ja. Und Ronaldo sagt nur, mir ging es sehr, sehr schlecht und keiner weiß, mit was er behandelt worden ist. Man weiß nur, es war kein Phänomen auf dem Rasen 98, sondern ein Phantom im Finale.
Und also, er wurde ja auch dann für diese DDR-Nummer, das Spiel abgestraft. Genau. Danach soll angeblich Beckenbauer so ein bisschen das Zepter übernommen haben, was die Aufstellung der Mannschaft angeht. Und Uli Hoeneß musste dann gegen Jugoslawien erstmal auf der Bank Platz nehmen.
Yes. Und dann gewinnen sie aber eben jenes Finale 1974. Und das Ganze, also er sagt ja selber vorher, wenn der Bundestrainer das erfahren hätte, hätte ich keine Sekunde gespielt. Und das gewinnen sie mit ihrer Jahrhundertelf in einem Spiel, wo man sagen muss, bisschen Glück war dabei.
Ja.
Oh ja. Genau, also die Niederländer gehen ja durch einen Elfmeter in Führung, von dem Hoeneß sagt, es sei keiner gewesen.
Er hat die verursacht.
Ja,
ja, genau.
Also alles, was man so finden kann, deutet eher in die Richtung Elfmeter.
Ja.
Man kann sich 100% auflösen, aber es deutet eher in die Richtung. Viel kontroverser war dann der Strafstoß, den Deutschland 25 Minuten später zugesprochen bekommen haben. Das ist ja eine Sache, worüber die Nachbarn von uns bis heute sauer sind, fühlen sich da bis heute betrogen, kann man bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen. Hölzenbein war das, der beteuerte, dass es ein glasklarer Elfmeter war. Das kann man aus heutiger Sicht so, würde ich behaupten, nicht mehr sagen.
Also kann man, es sah wirklich nicht nach Elfmeter aus.
Genau, und Hoeneß war eigentlich der erste Schütze des DFB, was Strafstöße angeht, zog aber nach seinem Fehlschuss gegen Polen zurück und hat das dann dementsprechend jemand anderem überlassen. Und das war Paul Breitner. Und der hat dann auch verwandelt.
Ja, und das Ganze passiert, nur um das mal ein bisschen so einzuordnen, Uli Hoeneß ist beim Abschluss dieses Turniers 22 Jahre alt. Ja, der ist 22. Ja. Der ist jetzt Welt- und Europameister. Der ist der Nummer 1 Schütze von Elfmetern normalerweise beim DFB. Er hat den Europapokal der Landesmeister bereits gewonnen, auch in diesem Jahr. Also der Mann hat Winmaxing betrieben da in dieser Phase.
Quasi der deutsche Michael Owen.
Ja.
Also der hat natürlich die großen Titel nicht so gewonnen, aber so ein unfassbarer früher Peak, den er da erreicht hat. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Uli Hoeneß kann es rückwirkend Wurst sein, dass seine Spielerkarriere mit 27 de facto zu Ende war. Schließlich war er neben dem Platz zu noch höheren Berufen. Nur verwursten wir heute Uli Hoeneß nicht als Lebenswerk, sondern als Fußballer. Und da waren seine Verletzungen und was sie ihm genommen haben, eben doch ein Worst-Case-Szenario. Dennoch Wurst, sorry, wirst du nicht so wahnsinnig viele deutsche Fußballer finden, deren Trophäenschrank üppiger bestellt ist als der von Uli Hoeneß. Er hat sie alle gewonnen. Den EM- und WM-Pokal, die deutsche Meisterschaft und das, was wir heute die Champions League nennen, Schale und Henkelpott noch dazu in dreifacher Ausführung. Sie nannten ihn den jungen Siegfried, als er über den Platz stürmte mit seinen kraftvollen Beinen und seinem wehenden Haar. Doch wie auch Siegfried hatte Uli Hoeneß eine Schwäche. Kein Lorbeerblatt zwischen den Schultern, sondern eine Stimme in seinem Kopf, die es ihm unmöglich machte, nicht da zu sein, wo es um die Wurst ging. Auch wenn es für seinen Körper besser gewesen wäre. Maximaler Ehrgeiz nach maximalem Erfolg zum maximalen Preis der eigenen Gesundheit. Einst hat Uli Hoeneß gesagt, ich verzinse mich nicht. Für seinen Körper nahm er trotzdem einen Kredit auf. Früher als ihm lieb war, wurde die Hypothek fällig. Ob das finanzwirtschaftlich Sinn macht, was ich gerade gesagt habe, müssen andere beurteilen. Ich bin hier, um etwas anderes zu beurteilen, nämlich den Fußballer Uli Hoeneß. Und der war, wie fast alles, was er angefasst hat, Gold.
Ja, und hier ist eine Sache durchgeklungen, die im mittleren Teil jetzt noch nicht die Erwähnung gefunden hat, die sie natürlich verdient hat. 1975 verletzt er sich im Europapokal-Endspiel schwer am Knie, so schwer und eine Verletzung, die er mit genau dem von dir beschriebenen Arbeitseifer ignoriert und immer wieder spielt, dass er 4 Jahre später nach vielen erfolglosen Versuchen seine Karriere sehr, sehr jung beendet und dann zu dem Funktionär wird, den wir heute kennen.
So. Genau. Ich bin ein bisschen überrascht gerade, aber gut, über die Bewertung sprechen wir später. Gold?
Gold? Ja.
Okay.
Ja. So, Freunde, ich freue mich jetzt schon sehr drauf.
Hast du nicht? Okay, nee, wir sprechen später drüber.
Wir sprechen
später
drüber.
Du hast das so nonchalant, dass du es hier so wegmoderiert.
Ich sag da auch noch nichts zu.
Okay.
Wir sind da auch noch nicht da.
Nee, sind wir nicht.
Ja, ja.
Wir wollen ein paar wichtige Themen ansprechen, die wir hier immer ansprechen müssen. Und die erste habe ich ja gerade schon fast beantwortet. Potenzial ausgeschöpft?
Boah, ist das schwer zu sagen.
Ja und nein. Ja. Also in der Kürze der Zeit ja, aber sie war halt sehr kurz.
In dem Zeitraum ja, aber eigentlich nein, weil
das Talent war größer, damit hätte auch der Output größer sein können. Und wie gesagt, also man kann ja draufschauen und sagen, okay, beeindruckende Meisterschaften, super bei den Bayern, toll, dass er Europameister und Weltmeister wurde. Und er war auch ein wichtiger Bestandteil dessen. Irgendwo muss man auch über das Glück sprechen, in diese Generation Bayern- und Deutschlandspieler hereingeboren zu sein und da halt mit dabei zu sein. Weil
aber er hat sich ja verdient, Teil dieser Gruppe
genau.
zu sein, mit den Leistungen, die er auch ohne Zweifel erbracht hat. Also er ist ja kein, ich würde sagen, er ist jetzt keiner gewesen, der reiner Mitläufer war, sondern er war schon auch, gerade im Bayern-Kontext, auch zahlentechnisch leistungsfähig.
Es ist halt die Frage, wenn du auf diese Teams schaust, wo war er da in der Hackordnung, also in der imaginären Rangliste der Bayern- und DFB-Spieler in dieser Zeit. Und da waren schon noch einige vor ihm, die noch wichtiger waren. Sowohl für die Bayern als auch für den DFB, was meistens die gleichen waren.
Ja, du wirst natürlich, das ist dann aber auch der Fluch dieser Zeit, dass du halt in Konkurrenz trittst zu den Gerd Müllers, zu den Beckenbauers, die ja zu den größten zählen. Also Gerd Müller und Franz Beckenbauer sind ja heiße Kandidaten, der eine auf jeden Fall für den deutschen Fußball-Mount Rushmore. Und dementsprechend natürlich auch, also hättest du dir kaum eine andere Zeit aussuchen können, wo du ähnlich illustre Konkurrenz gehabt hättest.
Nee, klar, aber ich finde, das muss in die Beurteilung mit einfließen, wenn wir auch, keine Ahnung, bei Figo sagen, sein Bild wird geschmälert dadurch, dass halt Ronaldo ihm als Portugiese so ein bisschen einen Schatten gestellt hat. So, finde ich, ist es hier auch. Beckenbauer und Gerd Müller haben Uli Hoeneß als Spieler so ein bisschen in Schatten gestellt.
Mit Sicherheit. Aber für mich ist das jetzt eher eine Generation an Spieler, die aus meiner Perspektive einfach jetzt zusammengehört. Auch wenn du natürlich dann, wenn wir es auseinanderklamüsern, hast du recht damit. Das natürlich, und natürlich, ein Beckenbauer ist wahrscheinlich der Grundstein am Fußball Mount Rushmore in Deutschland. Und dennoch finde ich, diese super erfolgreiche Generation ist nun mal mit Uli Hoeneß. Das ist,
klar.
Die gehören aber zusammen für mich.
Aber wir müssen ja hier auf die individuellen Leistungen noch schauen. Und du stellst ja gerne die Frage, war er zu irgendeinem Zeitpunkt der beste Spieler auf seiner Position?
Kann ich einfach nicht beurteilen, sag ich dir ganz ehrlich.
Wer waren die anderen, frage ich dich da. Ich weiß es nicht.
Fair, aber als Stürmer geht's schon mal nicht. Wenn wir ihn als Stürmer betrachten, schon mal nicht.
Ja, aber vielleicht
gab es halt neben ihm einen, der insgesamt besser war.
Ja, aber vielleicht war er dann trotzdem der zweite oder drittbeste der Welt.
Gab es da den Ballon d'Or schon?
Zumindest in der, legen das ja die Ergebnisse in Europa nahe, dass die Offensive nicht ganz weit davon weg war. Würdet ihr sagen, er hat in großen Spielen abgeliefert?
Ja. Du kannst nicht über jemanden reden, der einen Doppelpack geschnürt hat in einem Europapokal, der Landesmeisterfinale.
Schwierig, ja.
Und sagen, er hat nicht abgeliefert, der bei einer WM auch in K.O.-Spielen vorbereitet getroffen hat. Das geht einfach nicht. Also er hat natürlich auch den einen Moment, und den müssen wir gleich ansprechen, wenn es um den Tiefpunkt geht. Das ist wahrscheinlich der tragischste Moment seiner Karriere als Spieler. Den müssen wir noch aufgreifen, aber den findest du ja fast in der Vita jedes Fußballers, ne? Also wenn du jetzt darauf schaust, Cristiano Ronaldo hat im Champions-League-Finale 2008 auch einen Elfmeter verschossen. Mhm. Trotzdem würde ich sagen, Uli Hoeneß war schon jemand, der da war, wenn es gezählt hat.
Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Bis auf diesen einen großen, sehr markanten Moment war er häufig da. Ich habe nur noch mal geguckt, also damals wurden ja auch schon Preise verliehen, und es gab halt andere krasse Fußballer auch in der Zeit, ne? Wenn du auf den Johan Cruyff schaust, Günter Netzer war natürlich auch Teil dessen.
Und dieser Tiefpunkt, den wir jetzt schon angerissen haben.
Genau, sagen, das ist aber der Zeitpunkt, wo man da mal jetzt über 76 spricht, ja.
Das ist die EM 1976 und das ist eben das letzte große Turnier für ihn. Aber auch das tragischste: im Halbfinale setzt sich der Deutschland mit 4:2 nach Verlängerung gegen Gastgeber Jugoslawien durch. Dank 3 Toren von Dieter Müller steht im Finale. Die sogenannte Nacht von Belgrad trifft dort auf die Tschechoslowakei, holt ein 2:0 auf und dann geht's ins Elfmeterschießen.
Und da tritt Hoeneß als vierter deutscher Schütze an. In einem Interview danach sagt er, dass er völlig erschöpft ist zu dem Zeitpunkt, mit den Kräften komplett am Ende, und dass Beckenbauer ihn überredet hat zu schießen, obwohl er gesagt hat, ich bin platt. Und auf dem Weg zum Elfmeterpunkt sagt er, dann nagel ich das Ding jetzt einfach drauf, Zitat, draufzuhauen, das ist sein Ziel. Und er schießt das Ding in den Nachthimmel. Und nicht nur das, Antonín Panenka, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, tritt zum nächsten Elfmeter an.
Liebe Grüße, Brian Diaz.
Und macht das, was wir heute einen Panenka nennen, trifft und ja, tütet die Europameisterschaft ein, mit dem ersten und natürlich einzigen Titel für die Tschechoslowakei.
Und dem ersten Panenka, den wir
einfach. Dem ersten gottverdammten Panenka.
Logischerweise auch, also mit dem ersten halt Panenka, ja.
Ja. Das ist halt auch schon bitter so, das könnte nur Mbappé in dem Stil nachmachen.
Ja, das war natürlich der Moment, aber da muss ich auch ganz klar sagen, er hat versucht, für die Mannschaft da zu sein, ne? Weil es gibt andere Granden wie Lothar Matthäus 1990, wo drüber reden kann, Sohle gebrochen, was auch immer, die in dem Augenblick gesagt haben, ich traue mich jetzt nicht. Und Beckenbauer hat ihn gefragt und er hat gesagt, scheiß drauf, dann versuche ich es eben fürs Land, und hat es dann vergeigt.
Ja, und das ist aber auch dann am Ende ja so ein bisschen Teil, also der gesamten Tragik von Uli Hoeneß, die bis zu einem gewissen Grad existiert, dass er einfach niemals zurückstecken konnte, auch wenn es besser gewesen wäre. Also vielleicht wäre dann auch das ein Moment gewesen zu sagen, du, ich kann einfach nicht, aber das liegt oder lag halt nie in seiner DNA. Und das ist, glaube ich, dann auch bei den meisten großen Figuren ist das, was sie stark gemacht hat, oft auch das, was sie schwach gemacht hat in manchen Momenten. Also hat das ist immer eine Kehrseite, die diese Medaille hat. Und bei Hoeneß, glaube ich, auch dann eben nicht die Fähigkeit, Nein sagen zu können und anerkennen zu können, dass man etwas vielleicht in dem Moment nicht kann.
Das ist, glaube ich, so die Fußballer-Variante davon, wie dann nach seiner Karriere das vielleicht einfach auch mal die Schnauze zu halten in manchen Momenten und nichts zu sagen.
Man könnte über Uli Hoeneß und über die Zeit nach seiner Karriere 50 Folgen hier machen. An der Stelle sei Elf Leben zum Beispiel empfohlen.
Ja, ja.
Ein ganz toller Podcast von Max Jakob Ost.
Es gibt 5 Biografien.
Es gibt 5 Biografien. Der Mann hat einen Flugzeugabsturz überlebt. Dieses Leben, diese Karriere ist so voll mit Geschichten. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber ich glaube, wir sollten langsam aber sicher in den Bereich der Abstimmung.
Genau, sein Name in 20 Jahren präsent. Natürlich aus Gründen, die auch komplett losgelöst von seiner Spielekarriere sind. Hat er das Spiel weiterentwickelt und geprägt? In dem Sinne nein. Aber was man sagen kann, er war jemand, der, das passt ja auch dazu, dass er generell seiner Zeit voraus war, der sich sehr früh mit taktischen Belangen, mit Weiterentwicklung des Fußballs beschäftigt hat. Also der auch da definitiv vorausgegangen ist.
Also ich finde, glaube ich, als Gedankenexperiment, was wir aber machen müssen, ist uns zu überlegen, wo oder wie sehr oder wie groß, ich benutze einfach die Formulierung wieder, wie groß wäre der Fußabdruck von Uli Hoeneß auf die Fußballwelt, wenn nach seiner Spielerkarriere nichts mehr passiert wäre.
Dann hätten wir einen Spieler, der Weltmeister, Europameister, dreifacher Champions-League-Sieger als Stammspieler ist.
Da könnte ich dir diverse Real Madrid-Spieler aufzählen und...
Welt- und Europameister, dreifacher Champions-League-Sieger. Ja. Diverse Leute fallen dir da direkt ein mit der Vita.
Spanier fallen mir da ein.
Okay. Alter.
Que pasa, Krugi.
Ja.
Wollen wir mal reingehen hier in die Abstimmung?
Ja, wir müssen, oder?
Ich bin dafür.
Oh. Aber Krugi, hast du gerade nochmal, ich habe gerade nochmal aufgezählt, die Titel für dich.
Ich weiß die Titel. Aber jeder aus dieser Mannschaft, jeder, der Stammspieler war, hat diese Titel gewonnen. Hölzenbein... Ja. Wie oft hat Hölzenbein den ganzen Bums gewonnen? Würden wir den ähnlich einsortieren?
Ich schon.
Hat der SGE-Vergangenheit?
Ja.
Hölzenbein. Kein Europameister geworden, ne? Kein deutscher Meister. Ja, gut.
So, Freunde. Dritter Case war ja Niklas.
Warte.
Ich bin bereit.
Sehr gespannt.
Ich finde es so schwer, diese zwei Welten, diese Spielerkarriere und
auch
diesen Menschen voneinander zu trennen.
Und es ist auch gut, dass du überhaupt nochmal das... Ich finde auch ganz insgesamt, das ist für mich die mit Abstand schwierigste Bewertung bis jetzt, weil so weit weg...
Und wir haben ihn nicht spielen
sehen.
Genau. Man kann sich wenig im Nachhinein anschauen. Man hat dieses Gefühl nicht... Das Maradona war noch viel später. Das ist noch viel näher dran. Das ist noch viel mehr Material, was auch da zur Verfügung steht. Das fällt mir ganz schwer.
Mir auch.
Ja.
Niklas, du zuerst, oder?
Ja.
War ja so, Case 3.
Ich zuerst und ich lande, habe ich ja schon angerissen, bei Gold, aber auch mit einer Punktlandung von exakt 90, die ich Uli Hoeneß gebe, weil ich finde, auf die... Dichte der Zeit ist es ein unfassbares Output, was er hatte als elementarer Spieler. Ich finde, ganz entscheidend sind da das Output dieser drei Bundesliga-Saisons ist auf einem Level. Das könntest du heute in den aktuellen modernen Fußball werfen und es würde nicht mal negativ auffallen. Es würde sogar ganz im Gegenteil herausstechen als herausragende Zahlen heute sogar immer noch. Also das besteht den Test der Zeit. Und für mich auch wegweisend bei diesem ersten Europapokal der Landesmeister, der nun mal der wichtigste von allen ist, das ist der Türöffner für alles, was danach kommt. Da war Uli Hoeneß eine tragende Säule, hat in 2 Runden, im Achtelfinale sowie im Finale, durch Doppelpacks dazu beigetragen, dass man diesen Titel gewinnen kann. Und das ist für mich einfach gepaart mit Europameisterschaft und Weltmeisterschaft in der Vita enorm viel wert.
Ich würde sagen, Krüger als nächstes. Weil mein Bauchgefühl wäre, dass du wahrscheinlich am weitesten weg bist.
Ja.
Mal gucken, vielleicht auch nicht.
Ich springe über meinen eigenen Schatten und gebe zu, dass ihr mich jetzt in dem Gespräch noch ein gutes Stück hochgebracht habt.
Du warst bei Bronze, ja.
Ne, ich bin hier reingekommen mit der Überlegung, Silber oder Bronze. Gebe ich ganz offen zu. Ich bin jetzt am Ende dann doch klar bei Silber gelandet, weil es stimmt natürlich, das, was er erreicht hat als Spieler in der Kürze der Zeit, ist schon extrem beeindruckend. Und er war Stammspieler, er hatte seine wichtigen Momente. Ich glaube halt einfach, dass er in diesem Zeitkosmos, wenn man wirklich Karriereende und danach folgt nichts mehr, dass er dann wirklich im Schatten von Netzer, Cruyff, Beckenbauer, Müller, Zoff, keine Ahnung, diversen anderen Spielern stehen würde. Ich bin am Ende bei 87 gelandet und wie gesagt, nach oben korrigiert nach dem Gespräch.
Dann bin nur noch ich offen und ich bin unter Niklas und über dir, Krögi. Ich bin im obersten Silberbereich, für mich eine 89, ein paar Jahre mehr und es wäre dicke Gold geworden. Und das bedeutet, wir landen, wo ist der Eckenrechner?
Moment, ja, wo ist der Eckenrechner?
Der Eckenrechner,
du hast 90 ja, 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 ja. plus 89, scheiße, 89 plus 87 sind durch 3 sind 88,6
sagen, ja.
sind 89.
Aufgerundet 89.
Damit unterläuft Uli Hoeneß, Uli Hoeneß unterläuft damit knapp das Goldtier, was irgendwo auch okay ist.
Aber es war sehr schwer, muss ich wirklich sagen.
Ich finde es sogar zu hoch. Gefühlt finde ich es zu hoch. Aber ja.
Ey, ganz im Ernst, es kann sein. Es kann sein, dass die Leute jetzt schreiben, es ist zu hoch. Dann tut es mir leid.
In Deutschland werden es die wenigsten schreiben, aber ich glaube, wenn man international darauf guckt.
Haltet euch zurück, Österreicher.
Ja. Niederländer würden es anders sehen.
Por favor, Uli Hoeneß, 43. Das ist die einzige Zahl, die ich auf Spanisch kann.
Ja, und es war 89?
Nee, es war 43. Ja.
Milch, mal zwei.
Einfach mal irgendeine Zahl genannt.
Ja, hier, sehr gut. Milch 43.
Ah, una cerveza, por favor. Eure Ratings in die Kommentare und gerne einen Vorschlag, wen wir als nächstes machen sollen. Das war's für heute. Macht's gut.